Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um Humor, um Kabarett und um Frauen, die einen Schmäh haben und den sie sich nicht nehmen lassen, selbst wenn nicht immer alle der Meinung sind, dass das lustig ist. Und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Humorarbeiterinnen, wenn man so sagen möchte, bei mir habe. Sie sind die Kernöl-Amazonen und das schon seit 20 Jahren. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich herausfinden. Herzlich willkommen, Carlo Athanasiadis und Gudrun, bei dir muss ich immer gleich nachschauen, Nikodem Eichenhardt. Hi.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Es ist der kompliziertere Name, ist ja für mich einfacher auszusprechen.
Na schau, das ist ganz selten, weil normalerweise ist es umgekehrt. Obwohl wir haben schon erlebt, dass auch du falsch ausgesprochen wurdest.
Sicher, da geht alles. Ja. Aber es ist ja, es glauben auch viele, dass Nikodem mein Vorname ist. Also wenn sie nicht wissen, dass ich weiblich bin, ja.
Oder Nicole
okay. Halt. Ja, oder so. Und dann ist immer Eichenhardt, also beim Pakete entgegennehmen, ist immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
Okay, gut. Aber zweimal weibliche Stimmen, also alles in bester Ordnung. Ich möchte mit euch über Humor sprechen. Also erstens muss ich ganz kurz sagen für unsere ZuhörerInnen und Zuhörer, wir sind im Theater im Park, das heißt, wir sind hier heraus und sitzen unter einem schönen Baum und haben auch ein bisschen diese schöne Atmo, die eben heraus mit sich bringt, also wenn manchmal die Blätter rauschen.
Ist es wunderschön.
Ist es einfach wunderschön, genau. Ich möchte mit euch über lustige Frauen sprechen und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es auch ein bisschen sozusagen das Motto auch dieser Jubiläumstour, wenn man so sagen möchte, Frauen sind lustig und auch mit einem gewissen Rufzeichen versehen und das ist natürlich einerseits spannend, andererseits, warum muss man es halt immer noch so dazu sagen, also provokanter, umgekehrter Einstieg, was macht euch denn so sicher, dass Frauen lustig sind?
Es gibt genug Frauen, die Hallen füllen und wo Leute lachen. Also allein das ist schon Beweis. Und das gibt es eigentlich seit vielen Jahren schon. Frauen, die Menschen entertainen und auch belustigen. Deshalb verstehe ich gar nicht, wie das überhaupt aufkommen konnte, dieses Frauen sind nicht lustig.
Ja, und Humor ist total individuell. Also es kann sein, dass man eine Frau gefällt und der andere nicht. Und das ist total
legitim. Wie bei Männern.
Ja, genau.
Mir
ja,
gefällt genau. Auch der eine und der andere nicht. Nicht nur äußerlich, sondern auch humoristisch.
Aber dennoch ist natürlich auch gerade in Österreich, die Kabarettszene war lange von Männern quasi dominiert. Und Frauen haben sozusagen sich erst langsam diesen Platz dort irgendwie erkämpft. Und da seid ihr sicher mit auch Vorreiterinnen gewesen. Wie ist denn der Stand heute?
Naja, wenn ich Nadia Malé, also Nadia Malé ist ja eine, die schon wirklich sehr, sehr lange dabei ist und die auch immer noch unterwegs ist, aber die jetzt gerade auch wieder ein bisschen resigniert und sagt, sie hat irgendwie das Gefühl, dass die letzten 30 Jahre, die sie auf der Bühne steht, also dass sie jetzt so viel Fortschritt hat sie jetzt nicht erlebt. Es gibt zwar mehr Kolleginnen, aber es ist einfach trotzdem noch so, dass dieser Job sehr Männern dominiert ist und dass wir uns sehr anstrengen müssen, um gesehen zu werden. Also es hat sich was verändert, ja, es gibt viel mehr Frauen, aber manche werden sich immer noch fragen, ja, wo sind die? Und ich rede jetzt nicht vom deutschsprachigen, also von den deutschen Kolleginnen, weil die sind durch Film und Fernsehen sehr präsent. In Österreich wird das immer noch nicht gefördert.
Nein, aus dem sind wir gesellschaftlich noch nicht so weit. Ich denke mir das jedes Mal, nachdem 1976 erst entschieden wurde, dass die Frau selbstbestimmt arbeiten gehen darf und nicht mehr einen Mann fragen muss, das war wirklich erst 1976, ist einfach, wir sind dort noch nicht. Und es ist, wir sind in Diskussionen, die eigentlich schon relativ langweilig sind, muss ich sagen. Und
das
ich glaube,
kannst
ja, nein, das ist wirklich, okay, es ist total langweilig. Und die Geschichte ist auch die, dass ich einfach finde, es ist noch immer so, dass auch wenn die Frauen jetzt kommen, ist es noch schöner, wenn sie jung sind. Ja, also das ist auch noch einmal ein Thema. Ja, dass irgendwie, es kommen mehr und die sind dann natürlich total da und die sind total super, aber auch die werden alt und das will man dann auch irgendwann anscheinend nicht sehen, wobei ich das nicht verstehe, weil es gibt eben viele lustige Frauen.
Ja, aber ich finde, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Erst unlängst hat es sozusagen auch eine Diskussion darüber gegeben, wie lange darf denn eine Frau am Bildschirm sein? Also wie lange darf sie eine ZIP moderieren zum Beispiel?
Ja, das ist das, also da muss ich sagen, das war ja wirklich eine große Frechheit, was da alles passiert ist. Und sie, also das im ORF, was da passiert ist, sie ist ja auch nicht die Erste, die quasi gegangen wurde aufgrund des Alters. Das muss man einfach so ansprechen, wie es ist. Und das ist nicht in Ordnung.
No.
Weil, warum auch? Ich meine, sie hat abgesehen davon viel mehr Erfahrung. Eine ältere Frau, das heißt ältere Frau, einfach eine reifere Frau, hat viel mehr Erfahrung. Und das ist doch das, was zählt im Job. Also finde ich, du machst ja deine Arbeit immer besser, je mehr du dich reinarbeitest. Jemand Neuer, der kommt, der natürlich, das heißt jetzt nicht, dass ich niemanden Neuen dazunehme. Aber wieso muss ich jemanden rausekeln, der seinen Job gut gemacht hat, nur weil vielleicht eine Falte mehr zu sehen ist, ja? Oder ob, wenn jemand zugenommen hat oder sowas. Ich meine, das ist mir wirklich unbegreiflich. Und ich spreche aber jetzt nicht nur vom Bildschirm, sondern es gibt es ja woanders auch, dass ältere Menschen aus dem Beruf rausgeekelt werden, die gar nicht sichtbar sind. Also ich spreche jetzt nur von dem, was wir sehen und was wir in der Zeitung hören und was da die Aufreger sind. Aber ich höre das ja auch von anderen Branchen, wo dann ältere Menschen so, bitte, du könntest jetzt gehen. Auf der anderen Seite sagt aber die Regierung, wir müssen jetzt länger arbeiten und wir müssen noch länger im Job bleiben. Und dann frage ich mich, wie soll sich denn das ausgehen? Also wo ist da die Lösung? Also ich sehe sie nicht im Moment.
Ja, ich glaube, dass da schon das, was Unternehmen für sich als Policy definieren, schon was ganz anderes ist, was jetzt zum Beispiel auch die Regierung will, weil tatsächlich müssten dann Unternehmen halt auch sagen, ja, wir schaffen auch ein Regelwerk, wie man länger arbeiten kann und wertschätzen diese, was du sagst auch, Caro, diese Erfahrung und machen nicht nur immer fresh Blood hinein. Ich glaube nur, dass es nochmal was anderes ist, was auf der Bühne oder eben auf den Bildschirmen stattfindet,
ja.
Weil wir da halt irgendwie schon so sozialisiert sind, dass wir, ich sage jetzt wir als Gesellschaft, halt trotzdem auf jung und sozusagen objektivierbar schön leichter anspringen.
Da möchte ich bitte aber auch andere Männer haben, weil die gefallen mir auch nicht, die alten Säcke, die man dann teilweise sieht auf
ja,
der Bühne.
Ja, das ist
also,
gut.
Entschuldige, dass ich jetzt so provokant ausspreche, aber wieso dann nur die Frauen?
Ja.
Also das ist das, was ich nicht verstehe. Ich möchte aber, also das Ding ist, nicht falsch verstehen, weil ich mag das, wenn ich ältere Menschen auf der Bühne sehe.
Ja, da reden wir oft drüber.
Wir haben auch erst gestern wieder davon gesprochen, dass ich sage, ein Theaterstück fängt dann zu leben an, wenn Junge und Alte miteinander spielen. Weil ich kann einen Jungen, ja, ich kann ihn alt spielen lassen, aber er wird es nie so darstellen und können, wie ein älterer Schauspieler oder eine ältere Schauspielerin.
Das ist ein ganz anderes nicht. Grundtempo und eine ganz andere Energie, alles. Und eben eine Lebenserfahrung, die hört man auch und die sieht man auch. Und ich finde es auch eigentlich ganz komisch, dass wir als Gesellschaft da nicht weiter sind, dass wir das viel mehr integrieren. Und zwar nicht nur Oma und Opa, die den Kinderwagen schirmen, ja? Weil das ist auch dann das Bild. Oder eben auf irgendeiner Werbung, wo man einfach sieht, ja, die sind schon, die tun sich dann nur mehr um die Enkelkinder kümmern und so, sondern dass man die auch wirklich im Leben stehen sieht, ältere Menschen, und die halt aber auch plakativ zeigt, ja? Dass einfach mehr Menschen sich an dieses Bild gewöhnen und nicht immer so ein Ausschlussverfahren ist, weil dann kann sich natürlich eine Masse nicht daran gewöhnen, dass es ältere Menschen gibt. Also wir schließen es ja kategorisch aus, indem wir auch immer Bilder haben, wo keine alten Menschen drauf sind.
Ihr habt ja schon viele Programme gemeinsam erarbeitet und gespielt über die letzten Jahrzehnte. Passt jetzt schon Jahrzehnte.
Ja, ist okay. Das ist ja so. Wir sind ja auch schon alt.
Nein, ihr seid also keine
Mittelalter.
Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie alt ihr seid, aber ihr wirkt jedenfalls voll im Leben stehend. Eines davon hat geheißen Sexbomb Forever.
Mhm.
Und weil wir schon bei so Geschlechterstereotype sind, da habt ihr es ja ein bisschen umgekehrt. Ja?
Genau.
Da habt ihr euch sozusagen so also verhalten, wie man es Männern oft unterstellt, und oft ist es auch die Wahrheit, nämlich man nimmt sich das, was man gut findet, schön findet. Und ich habe ein Video gesehen von euch, von einer dieser Aufführungen, wo, ich weiß nicht genau, ich glaube, du warst das.
Ich hüpfe immer drauf.
Ja, genau. Da ist also ein Mann im Publikum, erste Reihe, natürlich ein schwieriger Platz.
Ja.
Und wo du dem halt auch körperlich zeigst, dass du das jetzt der Auserwählte.
Ja.
Das, was ja für uns Frauen dann auch immer sozusagen das Privileg ist. Endlich hat uns einer gesehen und ist übergriffig.
Ja.
Aber habt ihr denn oder hast du denn auch Erfahrungen gemacht, wie das dann für diese Männer ist? Also wirklich mal, weil das ist ja eine Distanzüberwindung, die man ja nicht gern hat. Jeder hat gern seinen Raum und wenn da wer reinkommt, dann ist das schwierig. Ja nicht so angenehm.
Ja, die Gudrun sieht, glaube ich, öfter die Gesichter als ich, weil ich sie ja sehr umarme. Aber es gibt immer die, die entsetzt sind oder muss sagen, oder und die, die es cool dabei. Finden.
Alles dabei, ja. Würde ich mal sagen. Und es ist generell immer alles dabei. Also es gibt Männer, die das sehr wohl begrüßen und dann gibt es halt auch Männer, die sich total auf den Schlips getreten fühlen halt. Einfach eben, wenn in ihren Raum eingedrungen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, das kann man ja immer sehen, wie man möchte. Aber das Spannende ist, dass am Ende des Tages ist es schon so, dass es alle Menschen amüsiert im Großen und Ganzen. Mhm. Ja.
Auch jetzt, den besetzten
Mann. Ja, genau. Also auch. Und es ist vielleicht ein bisschen provokant, aber es ist schon so, dass es ja nicht so übergriffig ist, dass man sagt, wir fokussieren uns auf die primären Geschlechtsteile, definitiv nicht, ja, sondern...
Da kriegt eine gute Umarmung, das ja, ist, genau, was ich mache.
Das ist es.
Gib ihm einen genau. Bussi und eine Umarmung, das halten die meisten Männer auch.
Genau.
Was würdet ihr denn sagen in dieser langen Reise, die ihr jetzt da schon gemeinsam gemacht habt? Wie haben sich denn die Kernöl-Amazonen selbst entwickelt? Gudrun, vielleicht
also
deine
jeder
Reise.
Für sich oder miteinander meine Reise. Pfah, so turbulent, dass ich mir gar nicht vorstellen hätte können. Also ich habe einfach damals gedacht, ich möchte Musical machen und die Ausbildung habe ich dann auch gemacht. Und dann war es definitiv so, dass ich zu jung war für das Fach, das ich eigentlich spielen könnte und sollte.
Was war das gewesen?
Ja, Charakterfach. Mhm. Also in den Musicals einfach immer die Orgen, sage ich jetzt einmal.
Immer. Die Strichkatzerl, sage ich immer lieb.
Nein, für die Strichkatzerl wäre ich jung gewesen, aber da habe ich nicht die Figur gehabt für die Strichkatzerl.
Also für die Cats, ne? Für alle, die jetzt nicht so drinnen sind.
Nein, sondern eher, wenn man hernimmt, Elisabeth oder was, wäre ich eine Frau Wolf und die wäre, glaube ich, immer eine Frau Wolf gewesen, aber die Frau Wolf ist eben nicht jung. Ja?
Ah, okay.
Die ist halt quasi die Puffmama und die hat schon ein Leben hinter sich. Mhm. Ja? Ich glaube, das können die jetzt hervorragend spielen.
Ich glaube auch.
Großartig.
Ja, eben, aber bedenkend, was wir gerade besprochen haben.
Das meine ich, es wäre nicht gegangen. Jetzt ist gut. Vor 20 Jahren war das nicht gut.
Nein, wäre eben nicht gegangen. Und bei mir war es auch so, dass ich vor 20 Jahren ich habe in keinen Typ hineingepasst. Also nicht, was das Musical betrifft. Also die junge Heldin war ich halt nicht und ich war aber auch nicht die alternde Orge oder die Puffmama, sondern ich war halt irgendwo zwischendrin. Und viele haben halt immer gesagt, du bist lustig, aber halt ja. Also das habe ich halt dann immer gehört und habe eigentlich keinen Job gehabt. Und wollte aber eigentlich einen Job haben, weil deswegen habe ich die Ausbildung gemacht. Und dann haben wir damals die Kernöl-Amazonen gegründet, einfach aus einer, wie soll man sagen, Euphorie heraus und einem Idealismus, dass man doch was verändern will auf der Welt und seinen Job leben möchte und Geld verdienen möchte. Und das ist dann wirklich in eine Reise gegangen, das hätte mir das nie vorstellen können. Also wenn ich jetzt zurückblicke, jetzt nicht nur, was wir gemeinsam erreicht haben, sondern was das auch alles andere, was das geheißen hat, dass es halt dann keine Wochenenden gibt und so. Und es gibt viele Menschen, die sich das noch immer nicht vorstellen können. Ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben. Und es ist trotzdem immer so, dass es oft ein Eiertanz ist. Also zwischen dem, dass man gesellschaftlich noch ein wenig entspricht und trotzdem seins Leben darf. Ja. Und das ist einfach was, das war für mich einer der größten, sag mal, Spagats.
Ja, eine Spagatte, glaube ich. Sehr Spagatte.
Das war wirklich definitiv, muss ich sagen. Und auch eben privat, es war dann oft so turbulent, dass ich hätte mir oft was anderes gewünscht. Das war dann nicht traurig, dann wird schon kommen, dann war wieder was anderes. Und eigentlich ist es eh noch immer so.
Also aber das zeigt nur, dass man es nicht planen kann.
Genau.
Also wir haben uns jetzt nicht vor 20 Jahren dahingesetzt und haben gesagt, so, das machen wir in 5 Jahren und das machen wir in 10 Jahren und in 20 Jahren sitzen wir im Theater im Park und machen einen Podcast. Also das haben wir nicht voraussehen können. Aber wir haben natürlich uns in dem Ganzen sehr verändert, sind aber auf der anderen Seite unserer Linie treu geblieben. Also wir sind immer noch der Überzeugung, dass wir Menschen unterhalten wollen, dass wir wollen, dass sie eine schöne Zeit haben, dass wir Musik mit Wort und Schauspiel eben verbinden. Also das, was eigentlich Musical ist, man darf es ja gar nicht so laut sagen, aber wir machen ja musikalisches Unterhaltungstheater, sind halt dann irgendwann im Kabarett gelandet, weil es halt lustig ist, das, was wir machen, weil wir eben lustig sind. Es ist so, Frauen sind lustig und das hat es halt gezeigt, dass wir uns 20 Jahre so gehalten haben, ohne Unterstützung von außen. Wir haben das, also die Gudrun und ich haben das einfach selbst erarbeitet. Da ist keiner hergekommen und hat gesagt, ja, ich sehe, also es hat uns niemand entdeckt und groß gemacht, sondern wir haben uns selbst groß gemacht. Und das hat uns halt einfach über die 20 Jahre zu dem gebracht, wo wir jetzt sind. Also wir haben uns nie aufgegeben und haben halt immer weitergearbeitet. Natürlich haben wir uns ein bisschen weiterentwickelt. Ich meine, wir können jetzt nicht, wie jeder, Kabarettist oder jede Kabarettistin, die Programme sind vielleicht ein bisschen anders und die Themen sind anders, aber im Prinzip sind wir unserer Linie treu geblieben.
Mhm. Also die Musik, die hat euch ja zusammengebracht. Ihr seid ja im Konservatorium sozusagen
aufeinandergestoßen
und habt euch gefunden. Und dieser Gesang, der trägt sich auch durch alle Programme. Blöde Frage, aber interessiert mich natürlich trotzdem. Was würdet ihr sagen, ist es die Kombination aus wirklich schönen musikalischen Darbietungen, die ihr ja auch habt, gepaart mit diesem lustigen Kabarett-Elementen, was sozusagen diesen Erfolg ausgemacht hat? Oder gab es auch einen Punkt, wo ihr vielleicht gesagt habt, okay, wir machen jetzt ohne Gesang, weil wir haben genug zu besprechen, dass man das auch auf reines Sprechtheater unter Anführungszeichen machen kann?
Nein, also man kann es darauf unterbrechen, und was wir ja oft hören, ist, dass Leute sagen, weil in anderen Kabarets wird ja auch gesungen, aber, und das traue ich mich jetzt zu behaupten, wir können es am besten, weil wir es wirklich gelernt haben. Wir kommen halt daher. Der Viktor Gernot ebenso, weil der Viktor Gernot hat dasselbe studiert wie wir, und der ist einfach gesanglich, der macht ja nicht umsonst auch nur Gesangsabende und Jazzabende, weil er hat das auch gelernt. Und das macht es vielleicht schon aus, weil die Lieder sind lustig, von anderen auch, unsere auch, aber wenn du natürlich dann diese eine Nuance besser singst, macht es vielleicht das, wo alle sagen, boah, okay, puh. Mhm. Also ich glaube, dass es vielleicht doch das Quäntchen ist, wo man dann sagt, selbst wenn ich weiß nicht, den Humor nicht mag oder das, was die da jetzt gesagt haben, nicht mag, gibt es aber trotzdem welche, die sagen, ihr habt so tolle Stimmen, dass das so toll ist, was ihr da macht. Also deshalb holen wir vielleicht eine breitere Menschenmenge ab. Das kann schon sein, ja.
Ja, es ist sicher so. Und wir, also nachdem wir vom Musical kommen und es lieben, hätten wir uns nie für was anderes entschieden. Mhm. Also nach wie vor.
Naja, der Erfolg gibt euch ja auch recht, in a way. Hat sich denn die Art, wie ihr eure Pointen, eure Schmähs macht, worüber ihr auch Schmähs habt, in diesen Jahrzehnten verändert im Sinne von, passt ihr besser auf? Stichwort, ich sage jetzt nicht politische Correctness, weil ich finde es nicht so schlecht, dass man gelegentlich aufpasst, was man über jemanden sagt, aber hat das Einfluss genommen in die Überlegungen, wie schreibt sie ein Programm?
Na, auch darüber machen wir uns lustig. Also wir machen uns über alles und jeden
lustig. Wir machen uns über die Political Correctness.
Ja, genau, das machen wir. Also wir machen uns über alles und jeden lustig, weil das einfach wichtig ist. Ja, also wir nehmen auch alles ernst. Also ich glaube, es sind beide Seiten da. Wir nehmen es ernst und wir machen uns drüber lustig.
Aber das ist der Unterschied, was sie gerade sagt. Wir nehmen die Sachen ernst, beschäftigen uns damit, dann machen wir uns lustig. Also wir beschimpfen nicht einfach irgendwelche Leute oder fahren über sie drüber. Das ist, was sie, sie meinen, wir nehmen das ernst. Ja,
das ist ja, also, und ja, Political Correctness ist, also ein Teil davon ist definitiv total wichtig. Der andere Teil, der halt so ausufert, wo man überhaupt nicht mehr weiß, wo soll es hingehen, der ist diskutierbar, definitiv, finde ich jedes Mal. Und trotzdem ist das Gesamtpaket das, worüber man lachen sollte, aber nicht, weil man es blöd findet eben, weil du das vorher gesagt hast, sondern einfach, weil man die Gesamtsituation blöd findet, dass man über sowas überhaupt diskutiert oder noch diskutieren muss. Wir reden noch immer, sind Frauen lustig oder nicht? Ja? Mhm. Also eigentlich, und darüber machen wir uns halt auch lustig, dass wir als Menschen noch immer irgendwie ein bisschen blöd sind. Ja?
Ja, aber wir machen uns auch über das Aussehen lustig, weil wir uns ja selber auf der Schaufel haben. Also wir nehmen uns ja selbst auch nicht so ernst. Und wir können da auch sehr viel einstecken gegenseitig. Deshalb, und das, ich verstehe es nicht, weil ein Nestroy, der hat das auch gemacht früher, ja. Der hat auch provoziert. Zu der Zeit damals war es ein Aufreger, das war ja Wahnsinn, dass man den gespielt hat, ja. Und jetzt, ich meine, sehr lieb, ja. Also es ist so, natürlich ändert sich Sprache und es ändert sich der Sprachgebrauch. Und ich glaube, vor 20 Jahren hat man sich noch nicht so leicht auf die Bühne gestellt und Scheiße gesagt, ja. Weil das war halt einfach, das hast du einfach nicht gesagt oder Schimpfwörter. Jetzt, ich meine, du fällst ja gar nicht mehr auf, wenn du nicht irgendwie provozierst. Und wir versuchen das halt zu vermeiden. Wenn es passt, dann sagen wir es. Wenn es nicht passt, dann lassen wir es halt aus. Aber wir, wir grenzen per se nicht irgendwelche Themen aus.
Na, und die Gesellschaft, also die gibt ja auch das Ihre dazu. Ich finde ja, seit 20 Jahren reisen wir mit einem Sklaven. Ja. Und es ist ja ganz klar tituliert. Und vor 20 Jahren haben viele drüber gelacht und glaube ich auch viele auch gehofft, dass sie selber einen Sklaven hätten oder selber über eigenes Sklaventum nachgedacht haben. Und jetzt merkst du schon gesellschaftspolitisch, dass wenn wir da echt stehen und sagen, es ist ein Sklave, das schon, also es ist angekommen. Ne? Die Botschaft ist schon ein bisschen hart für ein paar Menschen, dass man einfach zu einem Menschen oder zu einem Mann in dem Fall Sklave sagt.
Dass unser Pianist, Sklave ist, das ist unser Pianist, wollte ich nur gerade sagen. Ja, also ja. Alles gut, wir halten nicht in echt einen Sklaven, aber es ist unser Pianist, der für uns spielen muss. Und ja, deshalb nennen wir ihn Sklaven. Also er hat ja schon einen Beinamen Pianosklave. Genau. Also er ist ja schon einer höheren Kaste eigentlich drinnen.
Genau. Ich frage nur deswegen, weil sich natürlich früher und früher, sage ich jetzt trotzdem auch, sagen wir 10, 15 Jahre zurück, gerade auch im deutschsprachigen, in der deutschsprachigen Comedy, was hallenfüllend immer noch sozusagen über Frauen herzuziehen, und das war, damit hat man Hallen gefüllt, müssen wir jetzt vielleicht nicht Namen sagen, aber wir wissen alle,
ja, wir wissen alle,
wen man damit meint, weil halt so Klischees zu erfüllen und daraus dann die Scherze zu generieren, natürlich was anspricht, was in unserer Gesellschaft einfach so drinnen ist. Okay, wenn man, da waren die Blondinenwitze vielleicht nicht mehr, aber dann grundsätzlich das, oder dass Männer vor Frauen kuschen müssen und dann ist das der Scherz. Und ich stelle es mir schon herausfordernd vor, zu sagen, okay, jetzt sind wir Frauen und ihr stellt euch auf die Bühne und seid selbstironisch und lustig. Aber man muss ja trotzdem ein bisschen auf das reagieren, was im Außen so passiert. Und wenn sozusagen der Korridor des Humors immer enger wird, dann kann man sich natürlich entscheiden, entweder, so hätte ich es jetzt interpretiert, wir sprechen alles an, wir beschäftigen uns damit, aber passiert es euch dann nicht auch gelegentlich, dass ihr Rückmeldung kriegt, das war jetzt vielleicht zu viel oder das war vielleicht nicht angemessen oder das ist irgendeine Art von Aneignung?
Immer wieder. Aber das gehört ja auch dazu. Also der eine findet es grenzgenial und der andere sagt, das geht überhaupt nicht. Also da ist alles dabei.
Ja.
Aber das Wichtige ist, dass wir zwei dahinter stehen können zu dem, was wir sagen.
Ich finde es schwierig, dass die Kritik selten irgendwie nicht nur nicht konstruktiv ist, sondern auch nicht im Detail irgendwie ausgeklügelt. Meistens, also wie man das letzte Mal eine Mail kriegt, da ist was drin gestanden, wo man auch dabei, also über das kann man eigentlich nur, also wirklich ein arges Schimpfwort.
Ja, aber der ist aber ein, das muss ich auch dazu sagen, der macht das professionell bei vielen anderen auch.
Ist ja, aber die Frage ist...
Ein Hater.
Ja, ist ein richtiger Hater, ja. Das aber ist bekannt schon in der Branche.
Ja, ist ja wurscht, was ist mit dir, frage ich dann nur. Was ist mit dir, wenn du zuhörst? Also die Geschichte ist, das erschließt sich mir nicht. Man kann ja sagen, du, mir gefällt das nicht. Also ich mag lieber dünnere Frauen, wenn ich so sage, ja passt, dann bin ich nicht die Richtige. Und dann haben wir auch schon fertig geredet, sage ich jetzt mal.
Und was hat der gesagt? Oder was hat der?
Das kann man, also der
das kann man
also,
nicht, das müssen wir einen Piep drunter legen, was der gesagt hat. Also wirklich... Und ich habe es dann nur gelesen und habe gedacht, das ist auch schräg, oder? Also mir würde das nicht einfallen. Mir würd, also ich habe wirklich, ich meine, mir geht es ja gut in meinem Leben und mir würde es nicht einfallen,
der dass hat uns ja auch gar nicht gesehen.
Ja, es ist ja wurscht.
Das ist ja wurscht.
Die gibt es immer, aber ich finde es ja so schräg, dass, okay, aber ich weiß gar nicht, ob es vergleichsweise für Männer solche Ausdrücke gibt, muss ich jetzt wirklich sagen. Mhm. So derbe, herablassende Aussagen, das ist einfach, wo ich mir einfach denke, also ich kann dann immer nur sagen, wenn sie mir anrufen, dann sage ich, bitte geh zur Therapie. Ich glaube, du musst drüber reden, weil das funktioniert nicht. Man, das ist nichts. So geht man einfach nicht mit einem anderen Menschen um.
Mhm. Das, was du vorher über die Nadja Malé gesagt hast, dass sie findet, es hat sich nicht wahnsinnig viel verbessert. Jetzt leben wir ja leider in einer Welt, wo die neuen starken Männer jetzt wieder wirklich stark sind und offenbar auch viel zu sagen haben. Und das schon auch mit einem politischen Ruck ein bisschen einhergeht. Und da sind wir in Österreich jetzt keine Ausnahme, auch wenn wir keine rechte Regierung haben, noch nicht haben. Ich glaube, nach der nächsten Wahl schaut das eh anders aus. Aber das, wo Frauen ihren Stellenwert haben, das geht ja mit so rechter Politik immer einher. Also Frauen wieder weg aus der Öffentlichkeit, wieder zurück dorthin, wo sie ja ihren angestammten Platz haben, an den Herd.
Herdprämie und so weiter.
Genau. Ja, wie nehmt ihr das wahr und inwiefern spielt das eine Rolle für eure Arbeit?
Ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass in den Duden das Wort Tradewife aufgenommen wurde, was jetzt im Internet wieder Furore macht, wo Frauen sich abbilden als das perfekte Hausmütterchen, das sich nur um die Kinder kümmert und nur wartet, bis der Mann nach Hause kommt und nur kocht und nur näht und die ganzen also alles alleine macht und der Mann einfach der große Zampano ist. Bitte nicht falsch verstehen, ich verurteile keine Hausfrauen hier, weil ich eigentlich weiß, dass auch jede arbeitende Frau eine Hausfrau ist. Und ich verurteile auch niemanden, der sagt, ich bleibe jetzt mal ein Jahr oder zwei Jahre für die Kinder zu Hause und dann arbeite ich wieder weiter. Oder jemand, der sagt, ich möchte das nicht. Nur gibt es ja jetzt schon auch eine Bewegung, wenn man das sieht im Internet, dass diese Tradewives das manchmal nicht freiwillig machen. Also es gibt jetzt einige Tradewives, die sich melden und sagen, dass das, also die auch in Zwängen leben und die auch gezwungen, also die auch teilweise also Schlimmes erleben. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob diese Entwicklung wirklich das ist, was wir Frauen wollen. Wenn wir jetzt sehen, was in Afghanistan passiert, dass Frauen nur mehr ein Auge mit einem Auge herumlaufen dürfen. Ich glaube auch nicht, dass das der Wille eines irgendeinen göttlichen Herrschers jemals war, wenn man jetzt gläubig ist, dass die Frau so unterdrückt wird. Ja, also ich habe das auch noch weder im Koran noch in der Bibel irgendwo gelesen, dass die Frau schlechter ist als der Mann. Also das steht nirgends.
Nein, es ist, also ich total, nicht, es ist ja? total schockierend, finde ich. Für mich ist es immer so schockierend. Also ich komme ja selber aus einer sehr ländlichen Region und wo das halt schon immer gern gesehen wird, dass man halt nicht aufmuckt und dass man schon entspricht und dass man halt einfach eben nicht frech ist. Und ich war halt zum Beispiel als Kind immer frech, ich wollte immer was und habe mit dem patriarchalen System immer zu kämpfen gehabt. Und das sind, also ich bin 1980 geboren und ich wollte zum Beispiel ministrieren und das habe ich nicht dürfen, obwohl das viele schon durften damals, aber bei uns einfach in der Gemeinde, nein, der Pfarrer wollte es halt nicht. Oder ich wollte technisches Werken gehen, weil es mich interessiert hat, weil ich eigentlich überlegt habe, Kunsttischlerin zu werden. Und was dann geheißen hat, nein, darf ich nicht. Und lauter so sagen, und ich habe versucht, mit allen meinen Mitteln und Möglichkeiten, mich da irgendwie einzusetzen, dass das doch möglich ist. Und das ist einfach immer, nein, da waren einfach zu wenig Menschen, die einfach das unterstützt haben. Da reden wir vom technischen Werken, ja. Mhm. Und das ist ein Wahnsinn. Also ich finde es unglaublich, dass man erstens da einen Unterschied macht und dass Frauen einfach anders bewertet werden und dass da ein Bild erzeugt wird, das ja nichts mit der Realität zu tun hat. Mhm. Das ist aber eine totale Illusion. Eben, so wie die Caro vorher gesagt hat, gibt es ja Frauen, die dann total unglücklich sind. Sie glauben vielleicht, das ist super und dann machen sie auf und dann sind sie in der Hölle gefangen. Und dann sind irgendwie, also wo sind die Menschen, die irgendwie zusammenhalten und sagen, hey, wir machen miteinander ein Ding und nicht, wir leben ein idealisiertes Bild, weil das gibt es nicht und das macht auch total unglücklich.
Es gibt doch nicht die perfekte Frau und den perfekten Mann. Das gibt es nicht. Also immer diesen, und das ist seit Social Media oder ich sage ja mittlerweile asoziales Media, dieses Bild wird vermittelt, das ist aber nur ein Bild. Das ist, was du sagst, es bildet aber nicht die Realität ab. Also ich finde das Wahnsinn, und natürlich beschäftigt uns das auch auf der Bühne, weil wir drehen ja den Spieß um. Ja. Wir stellen uns an die Position, ja, wo die Männer stehen, und natürlich lösen wir damit Irritation aus. Aber das ist ja genau das, was wir wollen. Ja. Damit die Männer sehen, also das ist ja arg, wie die jetzt mit mir redet oder dass sie mich eben angreift und so, dann denke ich mir, ja, aber das ist das, was ihr halt sonst macht. Also wir machen eigentlich nichts anderes als den, ja, Spieß umdrehen.
Und das ist das eine. Und das andere, was auch noch ist, dass man das dann auch spürt. Also wenn man diese Macht ausübt, so wie wir es machen mit unserem Sklaven quasi, natürlich, wie soll ich sagen, ist das ein erhebendes Gefühl, unter Anführungszeichen, wenn ich jemanden klein mache. Aber gleichzeitig muss da klar sein, was das für ein Mittel ist oder für eine Methode ist, mit jemand anderem umzugehen.
Was es also, beim anderen auslöst.
Ja, und was es beim anderen auslöst und was es in Summe ausmacht, weil das ist einfach nicht super. Und dann bin ich super und alle anderen unterdrücke ich. Und was soll das? Also das ist ja ist überhaupt nicht
gerechtfertigt. Macht mich auch nicht glücklich im Endeffekt. Ja. Also das bringt nichts.
Immer das, die Geschichte bei den Tradwives, das finde ich irgendwie schon ganz spannend, dass dir das auch auffällt. Was ich dabei immer ein bisschen schockierend finde, ist, wie groß die Reichweiten sind. Ja. Und wie unterschiedlich die Zugänge sind im Sinne von, ich kann auch ganz links sein, ich kann sozusagen ganz nah an der Natur und alles mache ich selber, ja, dann gefällt es mir. Oder ich kann es so sehen, Gott hat Frau als untertäniges Wesen erschaffen und es sozusagen von einer fundamental religiösen, christlichen Seite sehen. Und alle sind sozusagen getriggert von diesem, ja, Leben, das scheinbar das Leben von Frauen vereinfacht. Und jetzt seid ihr beide arbeitende Frauen und habt Kinder und habt ihr sozusagen auch diese Belastung, die, glaube ich, auch viele Frauen total fertig macht, weil so viel von Frauen verlangt wird. Könnt ihr es an einer Stelle nachvollziehen, dass man sich diese idealisierte Welt herbeiwünscht oder zumindest?
Nein, weil es gibt diese Welt nicht. Es ist ein Trugschluss, weil was ist, wenn der Mann sich dann eine Jüngere sucht? Dann sitze ich da in der Altersarmut mit Kindern, die in die Armut schlittern. Ich muss dann kämpfen, dass ich irgendwie überlebe. Nein, ich überhaupt nicht. Ich kann es eben überhaupt nicht nachvollziehen, weil es so eine kurzsichtige Sichtweise ist, die ich nicht verstehe. Also ich verstehe sie nicht. Es heißt jetzt nicht, dass Frauen, wie gesagt, sich den, also ich finde zuerst einmal, es fängt ja mal schon so an, dass die Frau einfach genauso viel bezahlt bekommen sollte wie ein Mann. Weil dann wäre das schon mit den Pensionen ein bisschen ein kleineres Problem. Dann finde ich ja so, dass, wie gesagt, in der Karenz, dass man eben schaut, wie man Frauen da wirklich bezahlt, wie das ausschaut. Und diese ganzen Non-Profit-Arbeiten, die die Frauen machen, also diese ganzen Pflegesachen, sich um Angehörige kümmern, eben diese Kinder erziehen, dieses Ganze, das ist alles unbezahlte Arbeit. Und da, das ist bewiesenermaßen so, dass die Frauen davon einfach, also fast alles machen. Und das geht einfach nicht. Und wenn man das anders sieht, wenn man das mal aufschlüsselt, glaube ich, würde man das ein bisschen anders sehen. Aber wir sind da in Österreich, weil viele sagen, das wollte ich noch sagen, es gibt ganz viele, die sagen, bitte, was soll das, es geht uns eh gut und es gibt ja in Österreich keine Probleme. Ja, nur weil ich auf die Straße gehe und nicht um mein Leben fürchten muss, wie jemand im Iran oder in Afghanistan, heißt es eben noch lange nicht, dass wir Frauen dieselben Rechte wie die Männer haben. Das haben wir nicht. Also theoretisch schon, aber im normalen Leben
Nein,
ist es nicht so.
Praktisch nicht.
Wir zahlen noch mehr, wenn wir was einkaufen gehen. Beim Friseur zahlen wir mehr, wir zahlen die ganzen Pink Taxes. Also was soll das? Also ich denke mir, warum? Wir verdienen weniger und für uns ist alles teurer. Also es geht mir nicht ein. Und dass da keiner was dagegen macht. Ich meine, die Männer haben ja auch Frauen, oder? Die in der Politik sitzen. Sind da alle, die sagen, nein, Schatz, ist eh super? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich nicht.
Ich kenne das Gefühl und die Sehnsucht nach Leichtigkeit, aber es ist eine Sehnsucht nach Leichtigkeit. Ja? Und wenn ich mich permanent in einem System abarbeite, wo ich einfach nicht gesehen wäre oder wo ich eben das Doppelte arbeiten muss, das macht es schwer. Ja? Und da habe ich dann die Sehnsucht danach, dass es leichter ist. Ja? Oder dass ich, wenn ich mit Männern diskutiere, nicht diese blöde Mann-Frau-Thematik aufgreifen muss oder mir erklären muss, sag, ja, dass es dann leichter ist. Leichter wäre es, ja, wenn es ganz normal ist, dass Mädels, wenn sie im Business unterwegs sind, verstehen, dass es da Regeln gibt, die oft nicht angenehm sind, aber man überlebt es und man kann es gut lernen und nachher geht man viel gestärkter aus. Und wenn die Jungs lernen würden, dass es auch lässig ist, wenn man über die Gefühle reden kann, ja? Oder wenn man darüber reden kann, was einen stresst, was einen wirklich fertig macht. Also das, dass man in eine ehrliche, innige Partnerschaft geht und in den Dialog, das ist meine Sehnsucht. Ja? Und ich habe einfach seit Jahrzehnten damit zum Tun, mit einem Klischee eben auch, wo wir immer gefragt werden, also wo sind ihre Kinder und so. Also ich merke, dessen bin ich müde. Ich mag diese Fragen nicht mehr beantworten. Ich würde gerne einen Menschen da stehen haben, der mir anschaut und sagt, wie geht's dir damit? Und wie machst du das? Aber ehrlich interessiert ist und nicht gleichzeitig schon ein Vorurteil und eine Schublade mitschwingt, ja, weil das brauche ich nicht.
Also nicht gleich, okay, die Frage zielt darauf ab, dass man, wenn du arbeitest und am Abend arbeitest, kannst du ja eigentlich nur die Rabenmutter sein.
Ja, was machen dann Ärztinnen oder die Straßenbahn fahren?
Sind alle.
Aber also, wieso sind denn keine Rabenväter? Das verstehe ich. Wieso gibt es Rabenmütter,
aber
keine Rabenväter?
Ja,
genau, aber dann müssen wir das erfinden. Genau, die Frauen sind bloß Rabenväter. Gibt es genauso. Ich glaube nämlich, dass es mehr Rabenväter gibt als Rabenmütter, sage ich jetzt auch einmal.
Ja, klar. Viele.
Also wenn man das
sucht,
also auf das,
die
auf das bezieht, meine ich.
Die Männer von heute gemacht haben,
genau.
Sind von quasi Rabenvätern alleingelassen.
Ja, genau. Weil das Arge ist, das denke ich mir so oft. Ich habe selber einen Sohn und jedes Mal denke ich, wie kann ich ihm was sagen? Und natürlich habe ich immer Diskussion mit ihm hängen, jedes Mal, weil natürlich ich erziehe ihn unter Anführungszeichen und ich sehe überall, dass Burschen, die männliche, gute Vorbilder haben, einfach selbstverständlich alle Sachen machen, ohne dass sie es diskutieren. Und die haben wir noch immer nicht. Also das ist das, was ich spannend finde. In meinem Umkreis, also in meinem Freundeskreis, habe ich 2, 3 Männer, die das einfach machen, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Und die Jungs, für die wachsen dann in dieser Selbstverständlichkeit auf. Und die Mütter unterstützen das auch noch. Ja? Das heißt, das wären dann Männer, um die sich dann alle Frauen reißen, weil genau den will man ja. Ich will ja auch keinen Mann, dem ich 3-mal Danke sagen muss, weil er jetzt geschafft hat, dass er sein Häferlingsgeschirrspüler reingestellt hat. Ja? Aber nur, weil er halt nie müssen hat und nie müssen hat und jetzt tut er es. Und ich verstehe schon, dass jeder gesehen und gehört fühlen will. Aber das Arge ist, dass wir dort noch nicht sind und dass ich an alle Mütter dieser Welt, ich bitte sie, dass sie ihren Sohn lieben können und trotzdem bitte WG-tauglich erziehen. Ja. Ja, bitte, danke. Ja.
WG-tauglich, das ist sehr schön.
Ja, ist ja wurscht, mit wem sie dann leben, ja, ja. Aber mir fällt das an, wenn ich dann das dreckige Geschirr und das Gewand wegrammen muss und das sich ja dann nicht ändert. Und ich denke mir, das ist schon so, dass ich irgendwann einmal meinem Kind sagen muss, du, das ist eine blöde Idee. Und das ist was, da machst du dir Schwierigkeiten für nichts einfach. Ja?
Deshalb können das meine Kinder schon. Ich habe auch 2 Söhne. Die können die Waschmaschine einschalten.
Aber das heißt, jetzt sozusagen lauter Söhne am Tisch. Ja, ich nicht, ich habe 2 Mädchen, aber heißt das, ihr habt so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest die nächste Generation da was besser macht im Sinne die Männer, die da daherkommen?
Ohne Hoffnung wäre das Leben nicht lebenswert.
Sicher, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also natürlich, Hoffnung ist immer da. Und das ist auch was, wo ich mir einfach denke, dass, da wäre ich, glaube ich, nicht müde, das zu sagen. Das wird einfach für mich oft nicht richtig gesehen oder eben so, wie du vorher gesagt hast, zu kurzfristig.
Es ist was machen zu kurzfristig. Die dann? Genau, das ist kurzfristig, weil das ist mir noch eingefallen. Diese Trade-Wives, die sind jetzt dann beim Mann. Gut, dann kriegen sie Kinder. Sagen wir, sie kriegen 2 Kinder. Sagen wir, sie kriegen 3 Kinder. So, 25 Jahre, sind es 30 Jahre. Dann sind sie, weil sie ja die Trade-Wives, das geht ja immer aufs Jüngere, also es wird ja immer, die werden immer jünger, die werden immer Mitte 20, muss man ja schon verheiratet sein und das erste Kind haben. Also es geht ja weg von dem Trend von später Mutter zu werden, jetzt wieder zurück. Das heißt, die sind dann Mitte 50 und die Lebenserwartung einer Frau ist aber schon über 80 mittlerweile. So, jetzt haben die, sagen wir mal, noch 30 Jahre und die Kinder scheren sich dann eher weniger um die Eltern, das wissen wir. Also natürlich gibt es einen guten Kontakt oder was auch immer, aber du hast nichts mehr, worum du dich kümmerst. Was machen diese Trade-Wives dann? Warten die dann, bis der Mann, der ja dann schon mit 75 erst in Pension gehen kann, weil ja das Pensionsalter auch alles erhöht wird, was machen die dann? Weil so viele gemeinnützige Organisationen und so viele Gärten und so viele Vereine gibt es gar nicht. Was tun die dann? Was machen die dann? Also das meine ich, sind sie dann zu Hause und backen Kuchen, die der Mann aber nicht isst, weil er sich sagt, ja, oder willst du, dass ich fett werde oder was auch immer. Weil was tun die dann? Das ist dieses kurzfristige Denken. Weil wenn die Kinder außer Haus sind, dann, wieso ist es dann so, dass viele Pärchen sich scheiden lassen, plötzlich, nach 20 Jahren, weil einfach keine gemeinsamen Verpflichtungen mehr da sind. So, und dann steht die Frau da, hat einfach 20 oder 30 Jahre nichts in eine Pensionskasse eingezahlt, der Mann verlässt sie, weil sich denkt, naja, jetzt brauche ich es eigentlich eh nicht mehr und ich habe eigentlich eine Kollegin in der Arbeit, die ist viel süßer. Ja, was passiert dann? Also, das ist mir, deshalb sage ich, das ist kein ideales Leben. Nein, ist es nicht. Wird es ja nie sein.
Und das ist noch immer anders, finde ich. Also ich finde es wirklich schräg. Also jetzt von der Frauensicht heraus, dass es wirklich selten Männer gibt. Also es gibt schon welche, die alleine sind, aber die sind meistens wirklich selbst gewählt allein. Und die nicht allein sein wollen, die finden sie immer irgendeine. Und ich verstehe die Frauen nicht. Was soll ich dann mit ihnen? Warum hole ich mir einen, den ich dann bedienen soll? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Ich hole mir gern eine, den ich liebe und mit dem ich tanzen kann und Spaß haben kann, mit dem ich mich austauschen kann, aber das verstehe ich nicht. Also das, und dann sind Frauen meistens eben allein, meistens kriegen sie es dann eh immer wieder hin, aber sie sind definitiv gerade von der Altersarmut ganz anders betroffen und müssen sich ganz anders wohin arbeiten und das ist schon ein Fakt.
Mhm. Ja, das ist schon eine große politische Diskussion auch, weil viel Teilzeitarbeit heißt am Ende auch Hallo Altersarmut, weil man dann genau diese Jahre ja nicht eingezahlt hat. Und ich denke mir manchmal, also wenn Männer Kinder bekommen könnten, dann hätte man weder ein Problem bei den Kindergartenplätzen noch bei...
Wir hätten aber auch keine Kinder, weil sie würden die Schmerzen nicht aushalten.
Ja.
Das ist übrigens wissenschaftlich bewiesen, das habe ich jetzt nicht nur so gesagt, weil die Männer, das Schmerzempfinden der Männer ist niedriger als das der Frau.
Aber eins muss jetzt schon noch für die Männer sprechen, also für alle, die zuhören. Sie haben es ja auch nicht leicht. Ja, sie sind ja auch orientierungslos, weil eben diese Vorbilder halt alle fehlen. Gell? Also finde ich schon, also ich habe da vollstes Verständnis und wünsche mir von den Jungs echt, dass sie sich nicht in die Ecken setzen daheim und schmollen, sondern dass sie sich in die weite Welt begeben und schauen, was es alles zu entdecken gibt. Ja,
die Initiative ergreifen.
Ja, genau.
Ja, und vielleicht nicht sozusagen auf das Gegenteil von den Treadwives, nämlich auf die Andrew Tates dieser Welt hereinfallen, ja. Wo halt auch ein schwieriges ganz Männerbild schlimm. Propagiert wird.
Nein, was heißt schwieriges Männerbild? Das ist das, da fehlen mir die Worte. Ja, fehlen mir die Worte. Also, ja.
Okay, aber andere Worte noch. Letzter Punkt zum Thema Gleichberechtigung. Caro, du hast vorher gesagt, das würde schon damit anfangen, dass Frauen und Männer fürs gleiche Arbeit gleiches Geld bekommen. Der aktuelle Gender Pay Gap liegt bei ca. 18%. Wie ist es denn bei euch in der Branche?
Genauso. Das ist genauso. Mittlerweile ist es so, dass Kommunikation stattfindet. Also, dass man sich manchmal bei manchen Projekten schon irgendwie abspricht und sagt, wie viel kann man denn da verlangen oder was verlangst denn du so? Ist immer noch nicht Usus, aber es gibt welche, die sich absprechen. Trotzdem ist es so, dass natürlich zu einem Mann wird leichter gegangen. Also ein Mann wird auch leichter engagiert. Ein Mann wird, ist halt so. Es ist immer noch so, dass es heißt, wow, cool, wir haben 5 Männer, wir brauchen eine Frau und vielleicht auch noch ein Kind und einen Hund, sage ich immer. Ja, es ist so, es ist immer noch ein bisschen so. Und das spiegelt sich dann im Gehalt wieder, weil du natürlich weniger machen kannst als ein Mann. Ja? Und natürlich die Hallen der Männer sind größer, weil die haben einfach schon einen größeren Vorlauf. Es ist, wenn du den Fernseher einschaltest, wahrscheinlicher, dass du einen Mann im Fernsehen siehst, der Kabarett macht, als eine Frau, die im Fernsehen Kabarett macht. Das ist dann der Unterschied. Natürlich, wir leben von den Karteneinnahmen. Je mehr Leute kommen, desto mehr verdienen wir. Das heißt, wenn du in größeren Locations spielen kannst, verdienst du mehr, als wenn du in kleineren Locations spielst. Und das haben natürlich die Großen auch. Also ein Alex Christian und wie sie alle heißen, also der Nir Barani, die haben ja nicht angefangen, in Tausenderhäusern zu spielen. Die haben sich auch jahrelang das erarbeitet. Nur diesen Vorlauf haben sie. Sie haben einfach einen massiven Vorlauf. Diese 30 Jahre Kabarett im Fernsehen, nur Männer. Mhm. Das muss man jetzt einmal aufholen im Dauerlauf, dass wir da irgendwo hinkommen. Das heißt, es dauert noch, bis da sich das amortisiert. Ja.
Jo. Definitiv im System und es gibt ja noch immer ganz komische Argumente dafür, warum es eben nicht mehr Frauen zu sehen gibt. Also,
weil Frauen sind nicht lustig, kommt dann
ja
wieder.
Also es ist ganz komisch. Also das stimmt gar nicht. Also das ist auch sehr veraltet und sehr überholt. Und wie gesagt, wir kennen sehr viele lustige Frauen und ja, vielleicht ist die eine ist nicht, also ist, das muss ich auch sagen. Bis auf wenige Ausnahmen ist es auch in diesem Fall so, dass die Frauen halt dann immer schön sind, schon auch. Ja? Selten auch nicht die Schirchis. Also ich kenne keine jetzt die Schirchis, weil meistens Menschen, also was ist Schirchis, ist jetzt auch nochmal die Frage, aber die Geschichte ist, es ist dann trotzdem dieser Aspekt dabei. Immer. Noch immer. Und es ist auch für uns immer das Thema, dass wir schauen sollen, wie wir ausschauen, wenn man hingeht. Wenn man wohin geht. Und das finde ich einfach ganz komisch. Oder bei mir ist jahrelang diskutiert worden, was ich immer auch habe. Und wenn ich mich halt so ein bisschen mehr herrichten würde, dann wärst du so ein bisschen schöner. Und also, es gilt immer, das auch mitzuerfüllen. Und ich finde halt, ja, für mich selbst ja gerne, also für meinen Selbstwert, dass ich sage, ich tue was für mich oder so, dass es mir gut geht und so, aber das darf im Außen keine Rolle spielen, ob ich jetzt die richtige Wimperntusche aufgekauft oder nicht. Ja? Und das ist, tut es immer überall
also
noch nicht.
Ob ich überhaupt Wimperntusche oben habe oder nicht. Weil als Frau, ja, deshalb finde ich das von Pamela Anderson so großartig, dass ich schmink mich nicht mehr. Oder von der Alicia Keys, die sagt, ich schmink mich nicht mehr. Das ist einfach so ein Statement im Sinne von, warum? Um den anderen zu gefallen und wem muss ich denn überhaupt gefallen?
Ja, naja, klar. Also, aber das ist halt auch, sind halt gelernte Bilder. Aber wenn man das mal alles zusammenrechnet, was alles in Arbeit hineinfließt, um das alles zu erfüllen, Wimperntusche, ja. Und da sind wir noch nicht bei diversen Haarentfernungen, Haarfärben, keine Ahnung, was plus, was du gerade gesagt hast früher, mit Produkten, die tendenziell überteuert uns verkauft werden, ja. Weil grundsätzlich die Welt und der Kapitalismus und sagt, okay, aber diesen und jenen Mangel gilt es hier noch auszugleichen bei dir und dann vielleicht bist du gut genug. Na gut, so, das war jetzt ein sehr unlustiges, nein, das ist immer wieder ein lustiges Gespräch. Die Themen sind nicht nur lustig allein, aber was habt ihr euch denn vorgenommen noch jetzt für die nächsten 20 Jahre, sage ich jetzt mal ganz optimistisch gedacht? Wo sollen die Amazonen noch hinreiten?
Ich habe mir vorgenommen, mehr Spaß zu haben. Also ich bin prinzipiell eher,
noch mehr!
Ja, ich bin prinzipiell eher nachdenklich und eher ruhig und so. Also nicht auf der Bühne, aber im Leben. Und ja, also bei mir darf Leichtigkeit einziehen. Also das war in den ersten Jahrzehnten eher weniger der Fall. Und das darf jetzt sein. Und alles, was da mit dabei ist, das wird mitgenommen. Also eh so. Dieses System bleibt gleich.
Also ich würde mir wünschen, dass uns das Publikum treu bleibt, also das, weil wir eben das lieben, was wir machen, und ich glaube, dass sich das schon überträgt. Der Spaß, den wir auf der Bühne haben, da haben die Leute einfach auch Spaß daran. Und auf der Bühne gibt es vielleicht diese Leichtigkeit, die dir jetzt im Leben fehlt, weil das funktioniert einfach schon so gut, weil wenn du 20 Jahre zusammenarbeitest, dann brauchst du den anderen gar nicht mehr anschauen, dann weiß ich nur, sie atmet und dann weiß ich schon, was passiert, und umgekehrt. Das heißt, da ist eine gewisse Leichtigkeit, und da haben wir die Erfahrung wieder vom Anfang, wo wir gesprochen haben, je länger wir das machen, desto mehr Erfahrung haben wir, desto schneller sind wir, desto besser arbeiten wir zusammen, weil wir einfach schon wissen, okay, das wird schon klappen. Und das noch einfach so lange zu genießen, wie es geht, auch natürlich körperlich, gesundheitlich, du musst halt schauen, was passiert. Es kommen natürlich immer äußere Umstände. Wir haben die ersten 20 Jahre nicht geplant und werden die nächsten 20 Jahre jetzt auch nicht so planen. Wir werden es einfach so nehmen, wie sie kommen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Liebe Gudrun, liebe Caro, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Sehr
und
gerne.
Dann eine schöne Tour auch noch. Hier geht es ja viel auf Tour.
Ja,
und
wie in alten Zeiten.
Ja, genau.
Und in Graz seid ihr zweimal hintereinander mit der Premiere am 24. und am 25. September, wenn
ja.
Ich das jetzt richtig.
Ja, genau.
Und am 4. November sind wir auch in Graz, im Orfeum. Da feiern wir unseren Geburtstag, unseren 20-Jährigen.
Ah ja.
Ja.
Genau.
Also sehr schön. Aber alle Infos dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Ja, vielen Dank.
Vielen
Dankeschön.
Dank. Dankeschön.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.